Schönen guten Morgen. Ich würde gerne auch noch vor der Predigt beten. Ja, großer Gott, du bist hoch erhaben, du bist allwissend, allmächtig und bist auch voller Liebe für uns. Ja, wir stehen offen vor dir, du kennst unser Herz, wir können dir nichts verbergen und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir Freude an dir haben, dass wir es lieben, uns dir hinzugeben, uns vor dir zu öffnen, dass wir sehen, dass du nur Liebe hast, dass du nur das Gute möchtest, dass deine Absichten gut für uns sind. Bitte hilf uns, das zu verstehen und so zu leben und uns dir hinzuwenden und uns von dem Bösen, von der Sünde abzuwenden. Danke für dein Wort und für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Und ich bitte dich, hilf du beim Reden und bei allem Hören, dass wir auf dich hören und wir begeistert werden für dich. Bitte wirk du in uns, was dir gefällt. Amen. Über manche Menschen sagt man, der ist wie ein offenes Buch. Man weiß, was er vorhat, er ist leicht durchschaubar. An seinem Gesicht kann man ablesen, was er denkt. In einem offenen Buch kann ich einfach nachlesen, was das Buch mir sagen will. Genau das drückt die Redewendung aus. Wer wie ein offenes Buch ist, der kann mir nichts verheimlichen. Den muss ich nicht erst aufschlagen. Ich bekomme einfach so aus ihm heraus, was ich wissen will. Er gibt ganz viel von sich preis. Ich kann ihm ins Herz gucken. Ich weiß direkt, was ihn bewegt, was er denkt und auch wie er zu mir steht. Und oft hängt sowas, glaube ich, auch ganz stark an der Beziehung, die Menschen miteinander haben. Manchen Leuten vertraut man sich einfach viel lieber an als anderen. Und genau das passiert auch bei Paulus und den Philippern. Vor den Philippern ist der Apostel Paulus wie ein offenes Buch. Er lässt sie tief in sein Herz blicken und er gibt ganz viel von sich persönlich preis. In seinem Brief an die Philipper blicken wir in Paulus Herz. Und damit wollen wir eine neue Predigtreihe beginnen. Wir wollen in den nächsten Monaten den Philipperbrief zusammen anschauen. Und da wollen wir in das Herz eines Apostels von Jesus schauen. Wir fangen heute mit den ersten 8 Versen an, die ich jetzt einmal vorlese. Philipper, Kapitel 1, die ersten 8 Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete. Und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und in diesen 8 Versen sehen wir schon verschiedene Dinge aus Paulus' Herz hervorkommen. Und diese Dinge wollen wir jetzt nacheinander mal anschauen. Und als erstes registrieren wir einen Brief wegen Jesus aus seinem Herzen kommen. Das ist der erste Vers. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Und dieser erste Satz verrät uns schon einiges. Wir sehen erstmal, was für eine Art Text wir hier vor uns haben. Es ist ein Brief. Also eine Person schreibt einer anderen Person. Und wir erfahren auch, wer wem schreibt. Paulus und Timotheus schreiben den Christen in Philippi. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, weil wir so wissen, okay, der Text ist in einer bestimmten Situation entstanden. Irgendjemand hat ihn geschrieben und hat ihn auch an ganz konkrete Leute adressiert. Der Brief ist Teil ihrer Beziehung. Die beiden kennen sich oder die Protagonisten kennen sich. Sie haben eine gemeinsame Geschichte, sie haben irgendeine Verbindung. Das heißt, wir können oder müssen vielleicht auch überlegen, wie sah die Beziehung zwischen Paulus und den Philippern aus? Was hatten sie bisher miteinander zu tun? Und warum schreibt Paulus ihnen jetzt? Und ein bisschen kann man diese Fragen beantworten, vor allem mit anderen Bibelstellen. Zum Beispiel aus Apostelgeschichte 16 wissen wir einiges. Da kommt nämlich Paulus in die Stadt Philippi. Er geht dann dahin, wo er glaubt, dass Juden versammeln sind und sich und zusammen beten. Paulus findet sie dann auch und erzählt ihnen von Jesus. Und tatsächlich, Gott schenkt es. Als erstes kommt eine Frau namens Lydia zum Glauben. Und dann kommen weitere Menschen zum Glauben an Jesus als ihren Herrn und Heiland. Irgendwann geht Paulus dann wieder aus Philippi und später kommt er nochmal zurück dorthin. Das ist so grob, wissen wir aus der Apostelgeschichte. Also die Gemeinde ist dort entstanden, als Paulus das erste Mal dort war. Und man kann sich jetzt auch noch den ganzen Philipperbrief anschauen und dann überlegen, bei so einem Brief, was war das wohl für eine Beziehung zwischen Paulus und den Philippern? Und da haben wir das in den ersten 8 Versen schon ein bisschen gehört. Paulus betet mit so viel Freude für sie. Er hat sie tief in seinem Herzen. Er sehnt sich nach ihnen allen. Er dankt für sie. Er ist so dankbar für sie. Und mit dieser Liebe und Wertschätzung geht es im ganzen Brief weiter. In anderen Briefen, die wir kennen, muss Paulus oft Sünde und Fehlverhalten in den Gemeinden ansprechen. Bei den Philippern muss er das kaum. Er lobt sie sehr viel und überall sieht er, wo Gott Segen geschenkt hat. Und er teilt ihnen auch so viel von sich selber mit. Er ist völlig offen vor ihnen. Er erzählt ihnen ganz persönliche Sachen von seiner Sehnsucht nach Jesus und seinem Anliegen für das Evangelium, von seiner Vergangenheit. Ganz viel erzählt er ihnen einfach. Also Paulus und die Philipper verbindet eine tiefe Freundschaft. Ihre Beziehung ist wirklich etwas Besonderes. Und warum schreibt Paulus ihnen jetzt diesen Brief? Auch da wissen wir ein bisschen was aus dem Brief selber. Paulus schreibt ihnen wegen eigentlich kleinen äußeren Umständen. Aber ich glaube, dass diese kleinen äußeren Umstände nicht der eigentliche Grund sind, warum Paulus ihnen schreibt. Paulus lässt sie so tief in sein Herz blicken, dafür muss es andere Gründe geben als diese Umstände. Und wir wollen uns diese Umstände einmal anschauen, um das ein bisschen zu verstehen. Denn zum einen schreibt Paulus diesen Brief, um sich bei einer Spende zu bedanken, die er von den Philippern bekommen hat. Schaut mal in Kapitel 4, ganz am Ende. Da bedankt er sich dafür oder geht darauf ein und in Vers 10 sagt er: Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. So, dann noch Vers 18. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Also die Philipper haben Paulus etwas zukommen lassen, irgendeine finanzielle oder materielle Unterstützung. Und das haben sie Paulus durch Epaphroditus geschickt. Paulus hat sich sehr darüber gefreut und jetzt schreibt er ihnen, um sich dafür bei ihnen zu bedanken. Und das ist der eine Grund, aber das ist auch nicht alles. Es gibt noch einen zweiten Grund und der hat auch mit Epaphroditus zu tun. Und davon erfahren wir in Kapitel 2, ab Vers 25, da spricht er über Epaphroditus und da sagt er: Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Warum hat er das für nötig gehalten? Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Und jetzt ist er inzwischen wieder gesund geworden, der Epaphroditus. Und dann sagt Paulus in Vers 28, ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Also Epaphroditus ist einer von den Philippern, die haben sich Sorgen gemacht, weil er schwer krank wurde, als er bei Paulus war. Dann wurde er aber wieder gesund, nur die Philipper wussten es noch nicht und haben sich jetzt Sorgen gemacht. Deshalb schickt Paulus ihn zurück, damit sie wissen, schön, unserem Epaphroditus geht's gut, er ist noch am Leben. Und Paulus nutzt diese Gelegenheit, dass er wieder zu den Philippern geht. Er gibt ihm noch einen Brief mit und schreibt ein paar persönliche Worte, aber eben mit ganz viel Tiefgang. Aber es sind eigentlich ja kleine und so ganz profane Dinge, warum Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben hat. Aber für Paulus geht es dabei um so viel mehr. Er bedankt sich nicht einfach für die Spende, weil es sich so gehört, dass man Danke sagt. Und er gibt Epaphroditus auch nicht einfach nur so liebe Grüße an die Philipper mit. Nein, er schreibt ihnen einen Liebesbrief. Und das, weil er zutiefst erfüllt ist von Jesus und von Gott. Und weil Jesus und Gott auch seine Beziehung zu den Philippern bestimmt. Sie alle sind Teil einer größeren, gewaltigen Liebesbeziehung. Gott ist drei Personen, zwischen denen ewige Liebe besteht. Und in diese ewige Liebesbeziehung sind Paulus und die Philipper mit hineingenommen. Und der ganze Philipperbrief bezeugt diese Harmonie innerhalb von Gott, in die jetzt Paulus und die Philipper auch mit hineingenommen sind und zwischen denen jetzt auch Harmonie besteht. Und in Paulus' Herz und in dem, was er den Philippern schreibt, sehen wir etwas von dieser Harmonie und der Liebe Gottes. Paulus ist, wie er in Vers 1 gesagt hat, Knecht Christi Jesu. Und er schreibt allen Menschen in Philippi, die durch Christus Jesus Heilige sind. Das bestimmt ihre Identität. Und ihnen wünscht er dann, wie es in Vers 2 weiter heißt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht ihnen Gnade und Friede. Beides kann nur von Gott kommen und durch das, was er in Jesus Christus getan hat. Bei Gnade denkt Paulus an die Freundlichkeit, die Liebe und die Geduld Gottes. Gott hat uns Jesus geschenkt und mit Jesus schenkt er uns das, was keiner von uns verdient hat. Das ist Gnade. Und auch den Frieden Gottes gibt es nur im Evangelium von Jesus Christus. Wegen Jesus war Paulus nach Philippi gekommen, wegen Jesus entstand dort eine Gemeinde und wegen Jesus schreibt Paulus ihnen jetzt diesen Brief. Paulus ist von Jesus begeistert. Paulus will sich für Spenden bedanken und einen Freund und Mitarbeiter zurückschicken. Was dabei rauskommt, ist ein Brief voller Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit. Und vielleicht gibt es auch bei uns Beziehungen, in denen wir unser Herz weitermachen müssen. Also wo wir lernen müssen, anderen einen Zugang zu unserer Liebe zu öffnen. Wo wir das offenlegen. Und wo wir unsere Kommunikation zu einem Kanal für die Liebe des dreieinigen Gottes machen. Und ich glaube, das müssen auch nicht immer große Dinge sein. Manchmal auch wirklich so ganz kleine, normale Sachen und Situationen des Alltags. Zum Beispiel, wenn man jemanden begrüßt und ihm die Hand gibt, ihn mit Namen zu begrüßen. Damit kommuniziert man etwas. Hallo Luca, hallo Andi. Mir geht's so, ich fühle mich dabei einfach wertgeschätzter. Es ist persönlicher, vertrauter, ist irgendwie, man hat da direkt eine andere Beziehung zu dem anderen oder kommuniziert, ich habe eine Beziehung zu dir. Und ich weiß, manchmal hat man den Namen auch nicht direkt parat, aber vielleicht kannst du das ja mal vornehmen, jemand mit Namen zu begrüßen. Oder wie man E-Mails und WhatsApp-Nachrichten beginnt oder beendet. Und auch da ist es nicht, dass man immer enden muss mit liebe Grüße und Gottes Segen. Oder dass auch, es muss nicht heißen, dass die Mail an den Chef dann klingen muss, als wäre er der liebste Bruder im Herrn. Also es soll nicht gestellt sein oder Beziehung angemessen, unangemessen. Und zum Teil ist es auch Geschmacks- und Empfindungssache. Aber vielleicht einmal mal kurz darüber nachdenken, dafür beten, auch für so profane Sachen wie die letzten Worte einer Mail an den Kollegen. Sich auch da Zeit für nehmen. Mal innehalten, an die Beziehung innerhalb des dreieinigen Gottes denken, diese gegenseitige Liebe und beides dann verbinden wollen. Also irgendwie den Menschen versuchen, damit reinzunehmen, ihn daran teilhaben zu lassen. Ihm vielleicht einfach mal zu sagen, ich bete für dich. Bitte Gott, dir da Ideen zu schenken. Lass dich da von ihm gebrauchen. Also warum schreibt Paulus den Philippern? Er schreibt ihnen wegen so etwas Normalem, wie sich zu bedanken und Grüße auszurichten. Aber Paulus und die Philipper verbindet etwas ganz Besonderes, Jesus. Und wegen Jesus lässt Paulus uns tief in sein Herz blicken. Und da sehen wir etwas von der Liebe Gottes. Und in den nächsten Versen sehen wir weiter, was uns aus Paulus' Herz außerdem noch entgegenspringt. Und das ist viel Dank wegen Jesu Evangelium. Und dazu lese ich die Verse 3 bis 5. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wow, so viel Dank, so viel Begeisterung. Paulus freut sich riesig und das über jeden einzelnen Christen in Philippi. Jedes Mal, wenn er an sie denkt, dankt er auch für sie. Und auch hier weiß er, bei wem er sich bedanken muss. Bei Gott. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Wenn Paulus an die Philipper denkt, macht ihn das einfach dankbar und zufrieden. Er betet für sie alle mit Freuden, wie es in Vers 4 heißt. Und diese Stimmung der Freude und der Dankbarkeit zieht sich durch den ganzen Brief. Und hier fängt es an, die Philipper bereiten Paulus große Freude und große Dankbarkeit. Und Vers 5 nennt dann den Grund, woher das kommt oder warum konkret er mit so viel Freude betet. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also die Philipper nahmen von Anfang an teil am Evangelium und das ist bis jetzt so geblieben. Müssen wir nur fragen, was genau heißt es denn, am Evangelium teilzunehmen? Das Wort Evangelium kommt auch im Philipperbrief öfters vor, 9 Mal, und das ist so oft wie sonst nirgends bei Paulus, wenn man die Länge des Briefs berücksichtigt. Und mit dem Wort Evangelium fasst Paulus zusammen, was Jesus getan hat. Evangelium sind die geschichtlichen Tatsachen von Jesu Leben, Sterben und Auferstehen. Das ist Evangelium, das sind gute Neuigkeiten. Und weil es gute Neuigkeiten sind, nennt Paulus es auch manchmal die Verkündigung von diesen Tatsachen Evangelium. Also wenn er in den Synagogen, auf den Marktplätzen anderen Menschen von Jesus erzählt, wenn er zu ihnen geht und sagt, Jesus will dein persönlicher Herr und Heiland sein, dafür hat er sein Leben gegeben für deine Sünde und er hat sein Leben wieder an sich genommen für dein Leben, dann sind diese Worte Evangelium. Es ist Evangeliumsverkündigung, die Evangeliumstatsachen transportieren. Und an dieser Evangeliumsverkündigung von Paulus haben die Philipper von Anfang an teilgehabt. Sie unterstützen ihn dabei. Das kommt auch am Ende, wird das deutlich, in Vers 15, Kapitel 14. Da heißt es, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Und dieses im Anfang des Evangeliums heißt hier, als Paulus anfing, das Evangelium zu verkündigen. Und da haben ihn die Philipper schon unterstützt. Sie nahmen teil an der Evangeliumsverkündigung. Und Paulus weiß auch, die Philipper stehen da voll dahinter. Jesus ist auch in ihr Leben gekommen. Sie selbst sind vom Evangelium ergriffen. Und so bilden sie mit Paulus eine Partnerschaft, die auf das Evangelium als gemeinsames Ziel ausgerichtet ist. So drückt es der Ausleger Detlef Heuser aus. Sie bilden mit Paulus eine Partnerschaft, die auf das Evangelium als gemeinsames Ziel ausgerichtet ist. Also die ganze Gemeinde in Philippi nimmt teil an Paulus' Evangeliumsverkündigung und das vom ersten Tag an, seit es Christen in Philippi gibt. Sie kamen zum Glauben, nahmen das Evangelium an, ließen Jesus Herr und Heiland über ihr Leben sein und dann unterstützen sie Paulus, dass er damit weitermacht. Und Paulus sieht das und er freut sich darüber. Er dankt dafür einfach immer, wenn er an die Philipper denkt. Wo Gott so wunderbar gewirkt und wo Menschen so auf ihn reagieren, gibt es für Paulus nur Freude und Dankbarkeit. Gott in anderen wirken zu sehen, ist mit das Schönste, was es gibt. Gott bei der Arbeit zuzuschauen, macht dankbar und zufrieden. Glücklich, wer das erleben darf. Und Paulus tut das. Und ich glaube, er erlebt das, auch weil er viel und intensiv für andere betet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht betest du auch viel für andere. Und das kann anstrengend sein, im Gebet andere zu tragen. Gott immer wieder um Hilfe für sie anzuflehen. Vor allem, wenn sich da nichts tut. Und sie einem nur Sorgen bereiten. Oder man auch weiß, sie bereiten Gott Sorgen. Sie leben nicht mit Jesus. Sie treffen schlechte Entscheidungen. Sie leben in Sünde. Oder wollen im Glauben nicht weiter wachsen. Und ich glaube, Paulus kannte das auch, dass es anstrengend sein kann. Aber er kannte es nicht bei den Philippern. Wenn er für sie betet, hatte er so viel Grund zu danken. Er konnte mit Freuden für sie beten. Und vielleicht hilft dir das auch, wenn du viel Schweres im Gebet zu tragen hast. Bete auch für die, wo du viel Grund hast zu danken. Also Menschen, wo Gott mächtig wirkt und du siehst, der gibt sich Gott hin. Bete für ihn, danke Gott für ihn. Auch der braucht weiterhin Gebet, auch durch und durch braucht er Gebet. Aber lass dich von all dem Guten in seinem Leben ermutigen, weiter zu beten und für ihn zu danken. Ich will die Augen offen halten für Gottes Wirken. Wo Gott am Werk ist, will ich das sehen. Ich will verfolgen, wo seine Gnade Spuren hinterlassen hat. Da, wo ich hinkomme, will ich immer fragen, wo seine Gnade schon da war. Das will ich nicht verpassen. Und vielleicht passiert das öfter, als wir denken. Konzentrierst du dich vielleicht auch manchmal zu sehr auf das, was fehlt, auf das, was noch nicht so gut läuft, auf die Probleme? Lasst uns Ausschau halten nach dem Wirken Gottes im Leben unserer Geschwister und lasst uns Gott dafür loben und ihm danken. Ähnlich ist es bei Paulus. Er nimmt wahr, wo das Evangelium in Philippi gewirkt hat. Gott hat Gnade geschenkt, das begeistert ihn und er sieht viel Grund zum Danken, jedes Mal, wenn er an seine Geschwister in Philippi denkt. Und daraus folgt bei ihm jetzt noch mehr Sehnsucht nach dem Wirken Jesu. Und damit sind wir bei dem dritten Punkt, große Sehnsucht nach Jesu Wirken. Die Verse 6 bis 8. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also Paulus sehnt sich nach den Philippern und er hat sie in seinem Herzen. Und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Paulus sagt hier immer wieder, euch alle. Also Vers 4 schon. Ich bete für euch alle. Dann Vers 7. Ich denke dies im Blick auf euch alle. Und später nochmal. Ihr alle seid meine Mitteilhaber der Gnade. Auch Vers 8, ich sehne mich nach euch allen. Also Paulus empfindet und denkt diese Dinge wirklich für jeden Einzelnen, über jeden Einzelnen. Die Philipper sind eine Gruppe, sind ein Kollektiv, aber Paulus sieht darin auch den Einzelnen, jedes Individuum. Und ich glaube, dass das wichtig ist, vor allem auch für Vers 6, wo es heißt, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also was Gott in den Christen in Philippi angefangen hat, wird er auch vollenden. Und da kann man sich jetzt verschiedene Dinge fragen. Ist das nur eine persönliche Meinung von Paulus oder eine Zusage Gottes? Ist es eine spezielle Aussage über die Philipper oder gilt das auch für andere Gemeinden und für andere Christen? Und man kann sich auch fragen, gilt das für jeden Einzelnen oder irgendwie für die Gemeinde als Ganzes? Also was genau heißt es, dass Gott das gute Werk, das er in den Philippern begonnen hat, auch vollenden wird? Und Paulus sagt so etwas ganz Ähnliches auch der Gemeinde in Korinth. In 1. Korinther 1, Vers 8 und 9, da sagt er über Jesus, dass er euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also Gott wird weiterführen, was er in den Korinthern begonnen hat. Er wird sie festigen und er ist treu. Und in 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus was dann auch ähnlich nochmal den Thessalonichern. Also ist das jetzt alles eine persönliche Meinung von Paulus oder eine Zusage Gottes? Ich glaube, es ist beides. Also Paulus ist davon überzeugt, dass es so ist, aber er ist davon überzeugt, weil Gott treu ist und weil Gott ist, wie er ist. Weil Gott treu ist, wird er das Werk vollenden, das er begonnen hat. Und das gilt nicht nur für die Philipper, es gilt auch für sie, aber es gilt auch für die anderen Gemeinden, in denen Jesus gewirkt hat. Und Jesus selbst hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Wo Gott erwirkt hat, dass Menschen zu ihm gehören, wird Gott sein Werk in diesen Menschen weiterführen. Und das bestärkt Paulus in seinem Dankgebet für die Philipper. Er dankt nicht für etwas, das er begonnen hat oder das er einfach gut findet. Er dankt für das, was Gott selbst angefangen hat und dass Gott deshalb auch zu etwas Vollkommenem fertigen wird und zu etwas Vollkommenem beenden wird. Und das ist ein Riesentrost und eine feste Hoffnung und auch für jeden Einzelnen, der fest zu Jesus gehört. Weil Paulus spricht die Philipper ja immer an mit ihr alle. Auch dann in Vers 7, der sich direkt daran anschließt. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Also nach Paulus gilt es für sie alle, für jeden Einzelnen. Bis zum Ende wird Gott dich als Christ zu etwas Vollkommenem verändern. Das wird am Tag Christi sein, wenn wir Jesus sehen, und dann werden wir ihm gleichgemacht werden. Wir werden seinen herrlichen Charakter widerspiegeln. Wir werden endgültig so sein, wie Gott uns gedacht hat. Und jeder, der diese Hoffnung auf Jesus hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und Jesus wirkt diese Reinigung auch in diesem Leben schon in uns, Stück für Stück. Also Paulus sagt, dass er dies mit Blick auf sie alle denkt. Und mit dies meint er nicht nur Vers 6, sondern auch die Teilnahme der Philipper am Evangelium in Vers 5. Also wieso denkt Paulus auch das im Blick auf sie alle? Vers 7b, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Also auch hier haben wir wieder diesen Ausdruck Teilhaber sein oder Mitteilhaber sein, aber jetzt ist es die Gnade, an der sie gemeinsam teilhaben. Und sie erleben Gottes Gnade auch in den schwierigsten Umständen. Paulus sitzt im Gefängnis, er trägt Fesseln, wie es hier heißt. Der ganze Philipperbrief ist aus dem Gefängnis, in dem Paulus sitzt, geschrieben. Vor ein paar Monaten haben wir das von Simon schon mal ein bisschen ausführlicher gehört. dass der Philipperbrief ein Gefängnisbrief ist. Und trotz dieser Fesseln, und obwohl Paulus das Evangelium verteidigt und bekräftigt, er und die Philipper sind absolut zuversichtlich, dass es nicht das Ende ist und dass es keine Katastrophe ist. Gott wird sein Werk zu Ende führen. Und ich glaube, dass Paulus und die Philipper sich hier einfach so sehr danach sehnen, dieses Wirken von Jesus weiter zu erleben. Und sie sehnen sich danach, es im eigenen Leben zu erleben, und sie sehnen sich danach, es auch im Leben des anderen zu erleben. Deshalb hat Paulus die Philipper fest in sein Herz geschlossen, weil sie dieselbe Sehnsucht und dieselbe Leidenschaft haben wie er. Und deshalb sehnt er sich auch nach ihnen. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Paulus sehnt sich von Herzen nach den Philippern. Und er weiß auch, woher das kommt. Nicht, weil die Philipper so liebenswert sind und auch nicht, weil Paulus so viel lieben kann. Nein, diese herzliche Liebe kommt von Jesus selbst. Er ist der Ursprung und die Quelle der Liebe, die zwischen Paulus und den Philippern besteht. Gott selbst ist in ihnen am Werk. Seit sie das Evangelium angenommen haben, lebt der Heilige Geist in ihnen. Und der Heilige Geist begeistert sie für Gott und füreinander. Gott selbst hat sie mit hineingenommen in die Liebesbeziehung der Dreieinigkeit. Und deshalb hört diese Liebe nicht auf. Selbst dann nicht, wo Paulus und die Philipper sich schon so lange nicht mehr gesehen haben. Und sie hört auch da nicht auf, wo Paulus wegen dieser Liebe zu Jesus und zu Gott im Gefängnis sitzt. Und so glaube ich, sehen wir hier, dass das, was Gott tut, das stabilste und nachhaltigste Ding ist, was es in dieser Welt gibt. Und deshalb ist auch die zufriedenstellendste Empfindung, die wir haben können, die, sich nach diesem Wirken Gottes zu sehnen. Ich würde das gerne mit einem kurzen Beispiel erklären. Der FC Bayern, der Fußballverein FC Bayern, investierte im Sommer 2021 über 20 Millionen für Julian Nagelsmann als neuen Trainer. Er galt als großes Trainertalent, ein junger, aufstrebender Stern, mit dem für viele Jahre Erfolg in Aussicht war. Er sollte eine neue Ära begründen, er unterschrieb einen Vertrag für 5 Jahre. Im März diesen Jahres war es nach nur 1,5 Jahren wieder vorbei, nicht wirklich eine Ära. Und viele haben sich gefragt, war das wirklich angemessen? Erfolg war immer noch in Aussicht. Bayern war immer noch auf Platz 2 und auch in der Champions League waren sie noch dabei. Aber das Fußballgeschäft ist hart und ist gnadenlos. Wer nicht liefert, der ist raus. Treue, Beständigkeit und Stabilität kann dort keiner garantieren. Und ich glaube, dass das nicht nur im Fußball so ist. Da scheinen viele Dinge in unserer Welt als eine neue Ära, als vielversprechendes Lebenskonzept, als wirklich sicheres Investment. Und selbst wenn Erfolge erzielt werden, was allein trägt den Slogan, bleibt ewig, wird immer schöner und reiner, überwindet selbst den Tod. Es ist nur das gute Werk, das Gott begonnen hat und das er auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Was der allmächtige Gott begonnen hat, darauf würde ich mein ganzes Verlangen setzen. Was Gott tut, ist das stabilste und nachhaltigste Ding, das es in dieser Welt gibt. Das Beste, was du tun kannst, ist daran teilzunehmen. Wenn du dich nach Gott und seinem Wirken sehnst, dann wirst du zufriedengestellt werden. Und das spätestens, wenn alles andere in seiner Belanglosigkeit untergeht. Denn dann werden wir ihn sehen, wie er ist, und er wird alles in uns offenbar machen. Die Sünde wird er verzehren und verurteilen, und das Gute wird er veredeln. Was wir ihn in unserem Leben haben wirken lassen, wird er dann vollkommen machen. Was wir ohne ihn aufgebaut haben, das wird vergehen. Für was erhoffst du dir im Leben Erfolg? Was glaubst du, wird am Ende deines Lebens von Belang sein? Sehne dich danach, Gottes Wirken zu erleben. Sehne dich danach, es in dir und in anderen zu erleben. Denn Gottes Werk besteht. Was Gott in dir begonnen hat, das wird er auch zu Ende führen. Er gab seinen eigenen Sohn für dich. So wertvoll bist du ihm. Und wenn du ihm so wertvoll bist, wird er dich nicht links liegen lassen. Das wusste auch Paulus. Und deshalb ist es ihm eine Ehre, Kind und Knecht Gottes zu sein. Und damit sind wir am Ende dieser Predigt angekommen. Wir haben uns heute den Anfang des Philipperbriefs angeschaut. Ein Brief, in dem wir Einblicke in das Herz eines Apostels von Jesus bekommen. Und Paulus hat diesen Brief wegen Jesus geschrieben. Und er hat dafür alltägliche Kommunikationssituationen genutzt. Und er hat da ganz viel von der Liebe Gottes reingepackt. Und Paulus sah so viel Grund zum Danken. Er hat Ausschau gehalten, welche Spuren das Evangelium hinterlassen hat. Und Paulus hat sich auch weiterhin nach Jesu Wirken gesehnt. Er weiß, dass es das beständigste und nachhaltigste Ding, das es in dieser Welt gibt. Es lohnt sich, darauf sein Verlangen und seine Hoffnung zu setzen. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft, in der wir ja antworten wollen und diesem dreieinigen Gott unsere Worte zum Ausdruck bringen wollen. Ich schließe es ab und lasst uns am Ende noch gemeinsam das Vaterunser beten. Danke Gott für deine Treue und deine Geduld mit uns. Danke, dass du uns führst in deiner Hand, dir ähnlicher zu werden. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Und danke, dass wir manchmal wirklich dir bei der Arbeit zugucken dürfen, sehen dürfen, wie du wirkst in uns und auch durch uns. Wir danken dir für die Führung in unserem Leben. Dass wir hier zusammen sein, vor dir sein dürfen und sehen dürfen, wie du unter uns wirkst, wie du in den anderen wirkst. Loben und preisen dich dafür und wünschen uns, das immer mehr zu sehen und wünschen uns auch, dass du uns die Augen dafür aufmachst, wo das passiert. Dass wir dir dann auch die Ehre dafür geben, die dir zusteht, für das, was du Gutes tust, für den Segen, den du schenkst. Danke, dass du da helfen kannst, danke, dass wir für alle Dinge beten dürfen, dich um Hilfe bitten dürfen, dass du gerne hilfst und dass du der bist, der an dem es hängt, dass du der Herr deiner Gemeinde bist, dass du das Haupt bist und dass du den Tod besiegt hast, dass du die Sünde besiegt hast, den Teufel besiegt hast. Und wir dir nachfolgen dürfen, loben und preisen dich dafür. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche euch noch den Segen Gottes zu, wie ihn Paulus an die Gemeinde in Thessalonicher schreibt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Nehmt gerne noch mal Platz, wir hören noch ein Postludium.